Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Sie ist nach Schneverding in Niedersachsen, beziehungsweise in Ortsteil da, gekommen zu einer Familie, die 2 Kinder, glaube ich, aufgenommen hat. Da war die Tschernobylhilfe einfach sehr aktiv in Schneverding. Die haben da allein in diesem kleinen Dorf, wo sie war, sind, glaube ich, 6, 7 Kinder aufgenommen worden. Und das war irgendwie so ein Dorf von 500 Einwohnern oder so.
Einen wunderschönen Montagmorgen wünschen wir euch. Hier ist Resonanz und Replik, die kleine Audiokolumne mit dem geschätzten
Micha, hallo zusammen. Und der noch mehr geschätzten
oh, Steffi, hallo. Ja, es geht in eine neue Runde und es wird heute wieder ganz anders als beim letzten Mal. Wir haben übrigens ein sehr nettes Feedback von den beiden Nerds at Work bekommen. Sie haben sich sehr über unseren Podcast gefreut, das wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Herzliche Grüße an den Neckar nach Heidelberg. Zumindest hat Jens Völl von dort gegrüßt. Ja, es geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Wir sind wieder in einem politischen Format. Und zwar in einem eher unabhängigen, muss man sagen. Micha, welchen Podcast stellen wir heute vor?
Wir stellen einen Podcast der Taz vor.
Dazu muss man sagen, um da sehr präzise zu sein, weil sie es auch so im Opener immer sagen, es ist der Podcast der Wochentaz.
Das stimmt.
Für alle, die das nicht präsent haben, ganz kurz, im Oktober vergangenen Jahres wurde ja die Taz als Tageszeitung, die tägliche, werktägliche Taz, eingestellt, die Printausgabe, die gibt es jetzt nur noch online. Es gibt aber immer noch eine Wochenausgabe, die kommt einmal in der Woche raus. Genau, und analog dazu ist dieses Format, es ist auch ein wöchentliches Format, erscheint immer montags. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier hört, ist schon parallel die neue Episode raus. Das heißt, die können wir jetzt auch nicht besprechen, sondern wir schauen etwas zurück. Also moderiert wird dieser Podcast von 2 JournalistInnen. Einmal ist es eine Dame.
Sophie Fichtner.
Achso, genau. Ja, dann weißt du es doch.
Also moderiert. Und Stefan Hunglinger ist ihr Kollege, wenn ich das richtig sehe.
Genau. Und dieses Format geht so immer eine etwa halbe Stunde. Das heißt auch gut anhörbar, kein langes Format. Das kann man immer noch mal einschieben. Und anders als man es vielleicht erwarten könnte, also wie ich es erwartet habe, geht es nicht um genau das tagesaktuelle Thema. Also kann man ja auch schon gar nicht im Prinzip, wenn man nur wöchentlich erscheint. Sondern sie haben immer so einen Themenkomplex.
Genau. Oder verschiedene Themenkomplexe, ne? Also es gibt ja auch solche Rubriken dann noch.
Genau, das Ding der Woche und so mit dem Umschlag. Welche genau. Episoden hast du denn gehört?
Ich habe die aus heutiger Sicht vorletzte und vorvorletzte gehört. 40 Jahre nach dem Super-GAU und wo Rechtsextreme in Trachten tanzen.
Ja. Habe ich auch gehört. Fangen wir doch an mit dem Super-GAU. Es geht um Tschernobyl oder wie wir gelernt haben, Tschernobyl. Und die Taz ist ja wohl das erste deutsche Medium, das diese Schreibweise hat. Also statt des E's von Tscherno schreiben sie es jetzt mit O, mit Hinblick darauf, wie es quasi 1:1 übersetzt wäre. Also im Prinzip war Tschernobyl wohl eine eingedeutschte Version.
Ja, oder eine aus dem Russischen, glaube ich, kommende, ne? Ist so ähnlich wie die mit der Schreibweise von Kiew.
Ah ja, genau, und Kiew und so, ne? Also man versucht sich da immer mehr anzunähern, auch aus Respekt davor, dass man diese Staaten als eigenständig respektieren möchte, inklusive ihrer Kultur, Sprachkultur auch. Fand ich ganz interessant. Tschernobyl, welche Erinnerungen hast du an die Atomkatastrophe, an den Super-GAU 1986? War, glaube ich, Ende April oder so?
Ich glaube, ehrlicherweise gar keine.
Spannend.
Also ich kann mich da wenig dran erinnern. Irgendwie ganz dunkel, dass im Bayerischen Wald keine Wildschweine mehr gegessen werden sollten oder so. Das ist dann aber eher auch ein, zwei Jahre nach der Katastrophe gewesen. Und ansonsten, also diese ganzen Dinge mit keine Milch mehr trinken, nicht im Sandkasten spielen, am besten immer mit Regenschirm aus dem Haus, dass falls es regnet, man da nichts radioaktiv Verseuchtes abbekommt oder was, da kann ich mich nicht dran erinnern.
Sie haben sich einen Redakteur, der zu diesem Thema auch eine Reportage geschrieben hat, eingeladen. Das ist auch übrigens eine Live-Folge. tatsächlich, die 40 Jahre nach dem Super-GAU. Und das, was er berichtet, ich schätze mal, er ist bummelig so unser Alter, 40-something, weil genau das, was er erzählt hat, also dass er ein Schulkind war und sowas, genau daran erinnere ich mich nämlich. Und es macht, glaube ich, diese beiden Jahre, die wir auseinander sind, vielleicht aus, weil ich kann mich daran erinnern sehr und fühlte mich sehr abgeholt schon von dem, was er erinnert. Was ich interessant fand, war, dass er so ein Flashback dann hatte, sozusagen, als die Corona-Zeit kam, wo die Kinder dann auch plötzlich, ne, abgesperrte Spielplätze und so, wo Kinder schon mitbekommen haben, dass da was Großes draußen passiert, auch wenn sie noch sehr klein sind und das in seiner Gänze nicht erfassen können, aber merken, hier ist was Schlimmes, was Großes passiert und die Erwachsenen sind besorgt oder weisen uns an zu bestimmten Verhaltensweisen oder sowas. Das finde ich sehr interessant. Diese Analogie hatte ich noch gar nicht gehört. Er beschreibt es, dass es anderen wohl auch so ging. Ja, also sie haben ja dann in diesem Gespräch also nicht nur diese 40 Jahre thematisiert, sondern auch nochmal erzählt, was in dem Kontext so alles passiert ist und welche Auswirkungen das auch hatte. Weil es betraf ja nicht nur ukrainisches Gebiet, sondern auch belarussisches. Das habe ich nicht ganz verstanden, wo da jetzt die Grenze war. Aber einfach, gut, es war ein Super-GAU. Es gab eine große Region, die kontaminiert wurde. Ne? Und in dem Kontext hat er ja auch eine Geschichte geschrieben, auf die er jetzt in dem Podcast zu sprechen kommt, nämlich Kinderlandverschickung.
Das ist wiederum ein Thema, ich weiß nicht, heißt das Kinderlandverschickung? Das erinnert
oder mich Landverschickung. Oder Verschickung.
An den Zweiten Weltkrieg. Also an was ich mich erinnere, ist, dass in den ausgehenden 80ern die damals beste Freundin meiner Mutter im Sommer einen Jungen aus Osteuropa zu Gast hatte. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob der aus Weißrussland oder aus der Ukraine kam, wie auch immer. Aber ich kann mich an diesen Fakt erinnern, dass es quasi Leute gegeben hat in Westdeutschland, die Kindern aus dem sogenannten Ostblock, wie man damals gesagt hat, quasi eine Auszeit vom regulären Leben gegeben haben, indem man die im Sommer bei sich aufgenommen hat, wie so ein Gastschüler.
Ja, ich fand es interessant, weil das war ja wohl eine Forderung auch von den Familien, von den betroffenen Familien in Belarus, dass sie immer mehr Druck gemacht haben, auch Richtung Regierung, so von wegen, hier, uns geht's schlecht, den Kindern besonders, die bräuchten mal eine Auszeit von dieser Situation. Sie betonen auch immer wieder, wie die Sowjetunion damals auch kurz vor dem Verfall war und dass es auch alles wirklich in einem ohnehin schlechten Zustand war und durch die Katastrophe eher noch verschlimmert war. Und es bedurfte ja, glaube ich, auch erst dann des Zusammenbruchs der Sowjetunion, dass das dann losgehen konnte mit dieser Verschickung in den Westen.
Das hatte ich so gar nicht rausgehört, aber kann auch sein, dass ich das falsch erinnere.
Und es ist damals erstmal eine Bewegung entstanden, zum Beispiel, dass belarussische und ukrainische Eltern eingefordert haben, ey, die Gesundheit unserer Kinder ist besorgniserregend, wir müssen was tun. So. Und dann hat sich im Laufe der Jahre ist dieser politische Druck so groß geworden, dass es in der Politik auch angekommen ist, auch in Belarus und der Ukraine, wo es dann irgendwann in der Mitte der 90er, also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, sogar dann einen staatlichen Anspruch auf Erholungsaufenthalt gab.
Interessant fand ich auch in der Geschichte, dass Italien die meisten Verschickungskinder aufgenommen hat. Deshalb hat wohl auch Italien ein besonderes Verhältnis zu Belarus. Zumal es ja auch zu Gegenbesuchen kam. Also die Kinder wurden immer 4 Wochen im Sommer in den Westen geschickt. Unter anderem, sie machen auch ein Beispiel aus Deutschland, das finde ich auch sehr interessant. Und dass in Italien besonders viele Kinder im Sommer da waren und dass die italienischen Familien anfingen, auch dann mal nach Belarus zu reisen, um deren Eltern kennenzulernen. Und die haben Gegenbesuche gemacht. Und das finde ich eine tolle Geschichte eigentlich.
Im Kontext Völkerverständigung auf jeden Fall. Gerade wenn man sich überlegt, wie getrennt die Welten damals waren und wie sie es ja heute auch wieder sind, ne?
Ja, das stimmt. Und dass es dann hierzulande auch richtige Vereine gab zur Völkerverständigung, auch in Deutschland. Also Sie machen ja ein Beispiel, der eingeladene Redakteur hat ja auch zum Beispiel eine Frau getroffen, die als Kind nach Schneverdingen in Niedersachsen geschickt wurde für den Sommer. Und die ist ja mehrere Sommer hintereinander gekommen. Also sie hat sich da sehr wohl gefühlt, war sehr glücklich und hat wohl auch, das war für sie mindblowing sozusagen als Kind, Sachen zu sehen, eine Welt kennenzulernen, die sie so gar nicht kennt, bis hin zu diese, er macht als Beispiel die Schwimmbäder und sowas, daran kann sie sich erinnern, wie toll die waren. im Raum Schneverdingen, sage ich mal, und so. Und offenbar hat sich diese Gastfamilie auch sehr bemüht, der Frau oder damals dem Mädchen eine gute Zeit zu ermöglichen, sodass die auch jedes Jahr wiedergekommen ist, also über mehrere Jahre. Und das finde ich eine ganz tolle Geschichte. Das habe ich so nicht mitbekommen. Und dass aber diese Vereine auch das Problem haben, dass das Interesse immer weiter runterging.
Ich weiß gar nicht, ob das in, also es ist wohl jetzt nach Corona besonders kritisch geworden. Wahrscheinlich auch so ein bisschen, was ja oft leider nicht funktioniert, in Vereinen oder gerade in solchen Institutionen, die sich um Völkerverständigung auf lokaler Ebene kümmern, dass die Generationenübergabe nicht klappt. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Weiß nicht, ob man das statistisch tatsächlich belegen kann, aber das ist natürlich super schade, weil der Kern des Zusammenhalts innerhalb der EU beispielsweise sind ja gerade auch immer Schüleraustausche, Städtepartnerschaften und so weiter gewesen. Mhm. Und in diesen Ansatz fällt das ja hier auch mit rein. Ich meine, diese Vereine gibt es bis heute. Das war mir überhaupt nicht klar, dass es die gibt.
Mir auch nicht.
Das fand ich sehr interessant. Und ich finde, das war jetzt mal ein ganz anderer Angang an das Thema Tschernobyl, was ja jetzt gerade zum 40-jährigen Jubiläum überall einem über den Weg läuft in den Medien.
Mhm. Nee, das stimmt. Was ich auch interessant finde, einen weiteren Aspekt bezüglich dieser Vereinsgeschichte ist auch, dass dann halt dieser Angriffskrieg, du hast einerseits Corona angesprochen, aber dann auch der Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine, dass manche sich da auch so ein bisschen verschoben haben in ihrer Priorität, zumal ja Belarus ja dann auch als Verbündete der Russen oder von Putin gilt und dass die nachfolgenden Generationen mehr Richtung Ukraine-Hilfe gehen. Hatten sie ja auch thematisiert. Und dass dadurch so ein bisschen diese Freundschaftsvereine zwischen Deutschland und Belarus so ein bisschen das Nachsehen haben.
Ja, also es ist ja dann auch wahnsinnig schwierig, wenn du so einen politischen Systemrückfall hast, wie der einfach passiert ist in Weißrussland, Belarus, ne, da irgendwie in Kontakt zu bleiben.
Das stimmt, ja. Und in diesem Themenkomplex sozusagen gibt es ja dann noch ein zweites Thema. Und da geht es ja um den AKW-Ausstieg wieder, dass es wieder diskutiert wird, ob das richtig war, dass Deutschland da rausgegangen ist.
Das hat mir ganz gut gefallen, weil zumindest, also die Taz als linke Wochenzeitung, die halten hier mit ihrer Positionierung nicht hinterm Berg und sind da sehr, sehr transparent, erklären quasi ihre Sicht auch, wie Konzerne davon profitiert haben, wie teuer Atomkraft aus ihrer Sicht tatsächlich ist, die ungeklärten Fragen, die mit dieser Technologie mit einhergehen. Fukushima kommt auch nochmal zur Sprache. Sie sagen aber gar nicht, dass es jetzt per se so unsicher ist. Ne? Also selbst bei Fukushima wird nochmal gesagt, wenn man richtig gehandelt hätte, dann hätte das eigentlich auch nicht so passieren müssen.
Es gab ja einen Reaktor, der da nicht hochgegangen ist oder nicht betroffen war, weil man dort die Sicherheitsprotokolle vollständig eingehalten hat.
Also so das Konzept Atomkraftwerk, das Gebäude an sich, das war damals auch genauso sicher wie, also es ist jetzt nicht sicherer geworden, aber das war damals auch schon sehr sicher. Das kann man unter anderem daran merken, dass es ein Atomkraftwerk in Japan gab, Onogawa. Das war näher an dem Epizentrum von dem Erdbeben, der Tsunami, der ja dafür gesorgt hat, dass Fukushima, dass dann dieser Reaktorblock da hochgegangen ist, der war höher in diesem anderen Atomkraftwerk und da ist nichts passiert.
Also Sie sprechen ja einmal das Thema Nachhaltigkeit, Klimafreundlichkeit ein, auf der einen Seite, was die Stromerzeugung angeht, aber dann auch die Versorgungssicherheit und die damit verbundenen Kosten, weil ein neues AKW zu bauen ist ja wahnsinnig teuer und dass die Alternativen per se Solar- und Windparks günstiger sind, aber es geht ja natürlich um diese Kompensation, Stichwort Dunkelflaute. Was ist, wenn wir entweder nicht genug Wind haben oder nicht genug Sonne?
Genau, aber da machen Sie ja auch zu Recht darauf aufmerksam, dass dann Atomkraft eigentlich nicht die Lösung ist, um Dunkelflauten auszugleichen.
Schon allein, weil man den nämlich nicht so hoch und runter fahren kann. Also es geht ja darum, dann diese Lücke zu schließen, die entstehen kann, wenn erneuerbare Energien nicht zu dem Zeitpunkt, wo man sie braucht, vorhanden sind. Ich glaube, das ist die richtige Formulierung. Und deshalb kommt er ja auf Gaskraftwerke zu sprechen, dass die als Kompensation flexibler sind beim An- und Ausschalten, ne? Zu wenig Wind, zack, fahren wir das Gaskraftwerk hoch. Und das kannst du bei AKWs so ohne weiteres nicht machen.
Genau. Gibt ja auch noch andere Lösungen neben Gaskraftwerken, aber in der deutschen Öffentlichkeit sind Gaskraftwerke eigentlich immer so das, was genannt wird.
Also was haben Sie nicht genannt?
Naja, es gibt so Verfahren, wo man im Prinzip große Mengen Energie anders speichert, die du dann wieder wie so ablässt. Ich erinnere mich da an ein Projekt in Berlin, wo sie quasi, indem du wie so einen Dampftopf quasi speicherst, die Energie, die überschüssig ist in dem Moment und das dann quasi ablässt, wenn du zu wenig Energie hast. Also ähnlich wie Pumpspeicherwerke dann auch funktionieren, indem du Wasser in eine größere Höhe pumpst, irgendwo in den Alpen, um es dann wieder abzulassen und die Wasserkraft zu nutzen. Also nach diesem Prinzip. Aber das ist schwierig, oder?
Ja, das Speicherthema wurde nur angerissen, aber ich fand das nicht so richtig vertieft.
Es wurde nur angerissen.
Genau. Was mir auch, um mal eine kleine Replik da loszuwerden, was mir gefehlt hat in dem Gespräch, gut, das war dann ungefähr eine Viertelstunde, ne, die Hälfte des Podcasts. Was mir da gefehlt hat, war die Position oder auch die, muss man ja schon fast sagen, Agitation von Katharina Reiche, die ja auch sehr aktuell ist, also die Subventionen für Balkonkraftwerke und sowas runterfahren will. Also dieses Dezentrale, dass die Leute sich selbst versorgen mit erneuerbaren Energieträgern, auch wie Solarpaneele, und dass da oder dass sie im Speziellen das Bundeswirtschaftsministerium da bremst, wo es nur geht, und sie zurück zu der zentralen Lösung wollen. Also das haben sie gar nicht angesprochen. Sie hatten mal kurz Frau von der Leyen zitiert, auch mit so einem enttäuschten Zungenschlag, dass sie gesagt hat, dass es ein großer Fehler war, dieser Atomausstieg.
Ja, finde ich auch interessant, weil, also ich sehe es ein Stück differenzierter als du dahingehend, dass ich interessant fand, dass beispielsweise Siemens und AEG als deutsche Konzerne im Westdeutschland der 70er, 80er das Thema Atomkraft schon vorangetrieben hatten, um damit quasi auch exportieren zu können. Ja, haben sich von den Folgekosten und allem, das haben sie anderen überlassen, aber man konnte halt sehr viel Geld verdienen mit dem Bau von Atomkraftwerken selbst. Das wird sehr transparent gemacht. Und da sieht man ja dann auch wieder die Linie hin zur Energiepolitik von Frau Reiche, die ja aus der Energiewirtschaft kommt und ganz offensichtlich, was du ja gerade ausgeführt hattest, eben dieses Dezentrale, was ja eigentlich die erneuerbaren Energien ausmacht, wieder irgendwie versucht einzudämmen. Nur so können ja die Stromkonzerne tatsächlich wirklich optimal verdienen, indem halt nicht nur die Netze, sondern auch die Erzeugung bei ihnen in ihrer Hand ist.
Ne? Na klar. Und dann sind wir wieder da, wo die Mineralölkonzerne sind, dass alles aus seiner Hand kommt. Ne? Die Bohrinseln, die Transportwege, die Raffinerien bis hin zur Tankstelle. Also möglichst.
Und dann wundern wir uns wieder, warum wir die höchsten Preise und Preisanstiege haben in ganz Europa. Love it.
Genau, also es fördert ja eher noch die Kartellbildung eigentlich und die Monopolstellung. Ja. Aber gut, das hat mir gefehlt und ich finde gerade bei so einem linken Blatt wie der Taz hätte man auf das Thema doch stärker eingehen können. Aber gut, ich fand's insgesamt relativ unlinks, muss ich sagen. Ich hatte von der Taz einfach mehr erwartet und war dann überrascht, dass das doch alles so sachlich begründet und diskutiert wurde, wo ich sagen kann, da gibt es keine scharfe Richtung, wo man sagen kann, man ist d'accord, nur wenn man dann auch aus der gleichen politischen Richtung kommt.
Ist einfach seriös.
Genau.
Das macht dann vielleicht schon den Unterschied zu anderen Medienhäusern auf der anderen Seite, ohne dann irgendeiner Form einen Vergleich bringen zu wollen. Gerade was so neuere Akteure im Medienmarkt angeht.
Das stimmt. Weil wir schon so weit sind, wollte ich fragen, wollen wir nochmal die Brücke? Wir haben ja am Anfang geteased, dass es noch ein weiteres Thema gab, was wir uns angehört haben.
Ja.
Und das fand ich auch sehr spannend, wo Rechtsextreme in Trachten tanzen. Den hast du auch gehört. Erzähl mal, Micha, was hast du gehört und was hast du empfunden?
Ich habe in dieser Episode, die du da ansprichst, gehört, wie Rechtsextreme ganz gezielt Traditionen nutzen, und zwar so, wie es auch schon die Nazis in den 1930er Jahren getan haben, nämlich in dem Fall die Volkstanztradition.
Ich hatte auch direkt so Colonia Dignidad Vibes.
Um da zu unterwandern.
Ja, also unter dem Deckmantel der Tanzkränzchen, muss man ja schon fast sagen, ne? Gibt es Veranstaltungen? Wo auch Leute, also Frauen in so Kleider, also schon Tracht wäre vielleicht zu viel gesagt, aber schon, ne, so wie es beschrieben wird, dass die schon so eine Art Tracht anhaben. Also das Treffen, das ging jetzt in Südthüringen, aber da sind ja wohl auch Leute aus einem größeren Radius gekommen, bis nach Hessen und sowas, ne? Und auch bekannte Nazi-Größen waren dabei, ne? Oder Neonazi-Größen, muss man sagen. Also, und AfD-Vertreter.
Ja, es funktioniert eigentlich so, wie immer bei der AfD funktioniert. Du gehst irgendwo hin, wo wenig los ist und machst da den Kümmerer, bietest was an. Hier finde ich interessant, dass es ja ganz viele dieser althergebrachten Vereine gibt, denen es wirklich ums Tanzen geht und um die Tradition.
Die wehren sich wirklich sehr aktiv dagegen. Auf ihrer letzten Jahres Versammlung haben sie zum Beispiel auch ihre Satzung geändert und haben gesagt, jetzt kann BI nur noch Mitglied werden, wer sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung wirklich auch bekennt. Also
okay, krass, dann Maßnahmen. Ist das echt ein Problem für die, dass die sich das so zunutze machen.
Ja.
Also eigentlich etwas, was Rechtsreferendare und oder überhaupt Referendare und Beamte unterschreiben müssen und zusichern müssen. Ja, dass sie hier die Verfassung des Landes respektieren und schützen.
Ja, das Stichwort ist ja Brauchtumspflege, was wohl auch die AfD in ihren Statuten hat. Und der recherchierende Reporter zu dem Thema hat ja auch erzählt, dass er auch gesprochen hat mit dem Bundesverband der Trachtenvereine und dass die auch echt Mühen haben, diese Gruppen loszuwerden, beziehungsweise die versuchen sich da ja auch, also quasi das zu unterwandern, ne?
Ja, also die machen ja sogar dann selbst noch darauf aufmerksam, dass das alles Dinge sind, die im Fluss sind und eben nicht alles in Stein gemeißelt und schon immer so war. Also,
und dass es dann eine Entwicklung gab.
Ja.
Klar, und diese Vereine möchten ja auch verhindern, dass ihre Veranstaltungen für sowas missbraucht werden, ne? Und dass dann da Leute auftauchen, die sich da verabreden, um eigentlich rechtes Gedankengut auszutauschen.
Ja.
Und also Leute, also als Werbeveranstaltung, ne? Also man, um sich zu vernetzen auch und Leute für ihre Sache zu begeistern.
Es ist der absolute Wahnsinn, was da alles passiert.
Roundup?
Ja.
Dein Eindruck von diesem Podcast? Heißt er ja.
Finde ich hörenswert, sehr unaufgeregt, ausgewogen, kann man gut hören. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich den irgendwie dann wirklich regelmäßig hören würde, aber das ist bei mir auch mehr so ein Zeit- und Gewohnheiten-Thema. Aber mir hat er sehr gut gefallen.
Mir auch.
Also auch besser jetzt beispielsweise als die 5 Minuten vom Stern, diesen täglichen Podcast.
Ja, aber die haben natürlich auch ihren, also das ist ja
ein anderer Fokus,
richtiges
ja.
News-Format, muss man sagen, ne? Also die sind ja so, also die besprechen ja auch das, was heute anliegt sozusagen. Und was mir gefällt bei diesem Reingehen, die Geschichten der Woche, ist ja wirklich, dass sie ein Thema auch aufgreifen, was ja auch länger recherchiert ist. Also jetzt in diesen beiden Fällen, die wir uns angehört haben, ne, diese Rechtsextreme in Trachten oder diese 40 Jahre, das sind ja auch recherchierte Geschichten, da sind ja auch jeweils die Reporter da, die wirklich längere Reportagen geschrieben haben, das ist nicht, was ist heute Morgen passiert oder was steht heute in Berlin an oder sowas. Ne? Deshalb würde ich die nicht ganz miteinander vergleichen, das sind doch schon unterschiedliche Formate.
Das stimmt.
Aber das finde ich ganz schön, muss ich sagen. Und damit setzen sie sich ja auch ab von anderen, ich sag mal, News-Formaten, wobei, oder Medienformaten von Verlagshäusern.
Das tun sie.
Sie nehmen sich ein bisschen mehr Zeit für die Themen. Ja.
Das tun sie. Ja, ich finde es angenehm. Also kann man gut hören.
Dann klare Empfehlung von uns beiden. Hört mal rein, wie immer, alle Infos in den Shownotes. Wir verlinken euch auch natürlich diesen Podcast oder die Website dazu. Und dann hört wieder rein. Es geht nämlich dann nächsten Montag in eine ganz andere Richtung. Für ein bisschen Abwechslung.
Danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche und bis dahin, ciao.
Bis dann, ciao.